886 Radiothek.
Ich trinke einen Kaffee, lese gute Seiten, schlechte Seiten, so wie man den Tag beginnt. Mal schlecht und mal schön, diese guten Seiten, schlechten Seiten, manchmal ganz ohne Sinn.
Der 886 Zeitungscheck.
Wir schauen zu den Schlagzeilen und plaudern über ein paar der Top-Themen des Tages, wie gewohnt um diese Uhrzeit. Und da auf ganz vielen Tageszeitungen natürlich aktuell, Live-Ticker überall, Standardpresse, überall steht das, erster Prozesstag, Benko drohen bis zu 10 Jahre Haft. René Benko, heute erster Gerichtsprozess in gut 20 Minuten, also um 9 geht's dann los. Und da hat die Presse, finde ich sehr, sehr spannend, geschrieben, Antworten auf die 8 wichtigsten Fragen zu René Benko vor Gericht. Wir werden uns nicht alle 8 anschauen, weil einige sind schon sehr dann detailliert und sehr hintergründig.
Würde den Rahmen sprengen.
Ich finde ein paar der spannendsten schon interessant, die man sich anschauen kann, und ist auch sehr gut aufbereitet. Zum Beispiel jetzt einmal akut, was wird dem Signa-Gründer René Benko jetzt hier vorgeworfen? In diesem Prozess, und zwar Versuch, also des Vorwurfs der betrügerischen Glieder vor dem Innsbrucker Landesgericht, muss er sich verantworten. Er soll ab Oktober 2023 versucht haben, Teile des Vermögens zu verheimlichen, respektive beiseite zu schaffen, damit eben halt quasi die Gläubiger nicht so viel abstauben können am Schluss und weniger eingebracht werden kann in die Konkursmasse. Das ist einmal das Thema. Sind weitere Prozesse zu erwarten, ist die Frage. Auf jeden Fall. Und das ist wirklich arg. Die WKStA und die Soko Signa gehen aktuell 14 Ermittlungssträngen in der Causa Signa nach. Und daraus dürften sich nach und nach dann weitere Anklagen ergeben, eben Untreue in Bezug auf die Verwertung von Immobilien oder auch wo sonst irgendwie Gelder hinbekommen. Und da gibt es noch ganz viel über die Luxusuhren, haben wir gehört, ein Bargeld mit dem Tresor und das mit den Verwandten versteckt, darüber haben wir auch schon mal gesprochen und so weiter und so fort. Also gibt es einiges verschiedene Verfahren, die da am Laufen sind. Also das alleine ist es nicht getan. Sehr spannend dazu werden etwaige weitere Strafen dann theoretisch obendrauf gepackt, sollte er jetzt hier schuldig gesprochen werden. Wichtig natürlich grundsätzlich, es gilt für René Benko auch die Unschuldsvermutung, das ist wichtig zu betonen. Aber jetzt in diesem ersten Prozess drohen theoretisch eben, wie vorhin erwähnt, bis zu 10 Jahre Haft. Jetzt würde das bei der ersten Verurteilung nicht komplett ausgeschöpft werden, sehr sicher. Und wenn dann weitere Freiheitsstrafen dazukommen würden, dann, schreibt die Presse, werden die nicht einfach dazugerechnet. Das ist in Österreich nicht so wie in anderen Justizsystemen. Das kennt man ja aus zum Beispiel dem US-Justizsystem, so wie, ja, der sitzt für 240 Jahre im Gefängnis.
Mhm. 5-mal lebenslänglich.
Wahrscheinlich nicht. Aha. Das geht bei uns offenbar nicht, sondern da werden dann sogenannte Zusatzstrafen verhängt. Und so wie es hier in der Presse geschrieben wird, da muss ich sagen, da muss ich einfach glauben, so wie es da steht, im Folgeprozess muss ich das Gericht fragen, welche Strafe hätte Benko bekommen, wenn der alte und der neue Vorwurf in einem Prozess abgehandelt worden wären. Und dass sich unter Umständen ergebende Plus wird dann im Vergleich dazu verhängt. Da bin ich etwas unsicher auch in dieser Sache, verstehe nicht ganz. Ich meine, die Idee, warum die WKStA die Verfahren aufgesplittet hat, ist, damit die Prozesse nicht zu groß werden und auch nicht dann einfach die Beweisführung und Findung schon so ewig lange dauert. Aber wenn man es dann nur zusammenhängt, weiß nicht. Also spannende theoretische Frage, wenn das so funktioniert. Aber so dürfte das bei uns in Österreich ungefähr funktionieren. Wenn René Benko jetzt in diesem Prozess freigesprochen würde, würde er dann gleich mal freigelassen. Da schreibt die Presse wohl kaum, weil Benko wegen Tatbegehungsgefahr in U-Haft sitzt. Und er könnte quasi dann trotzdem einfach eine Enthaftung beantragen, aber der Freispruch in diesem einen Prozess würde wahrscheinlich nicht unbedingt was zu tun haben mit der weiteren Einschätzung der Behörde, ob diese Tatbegehungsgefahr weiterhin besteht. Und noch so nebenbei finde ich spannend, wie läuft es eigentlich mit der Abwicklung der großen Signa-Pleite? Ja, Signa-Pleite zeigt ein ungekanntes Ausmaß, schreibt hier die Presse. Und es sind seit Ende 2023 insgesamt 156 Gesellschaften haben ein Insolvenzverfahren eröffnet. Und allein in diesem Jahr haben 99 der über 1000 Signa-Gesellschaften Insolvenz angemeldet. Und die Quote für die Gläubiger ist extrem gering, liegt nur bei einem geringen Bruchteil. Und da werden auch eben laufend prestigeträchtige Immobilien verkauft, damit man überhaupt irgendwie was bedienen kann. Teilweise noch Verbindlichkeiten, die es noch gibt und noch gar nicht einmal überhaupt an Andi, glaube ich, dann sagen kann. Also das wird noch ewig dauern. Wahnsinnig spannend. Aber ja, jetzt mal eben heute mit 9 Uhr der erste Prozess. Schauen wir mal, was da dann rauskommt dieser Tag.
Sicher nervös. Sicher kein leichter Tag.
Ja, ich glaube, nachdem der jetzt schon einige Zeit im Hefen sitzt, ist kein Tag leicht. Da darf er wenigstens raus aus der Zelle. Vielleicht ist das ein einfacherer Tag tatsächlich.
So kann man das auch sehen. In der aktuellen Situation sehen.
Aus der Villa, die der Mama gehört. Ja, aber dazu kommen wir später noch. Ja? Er hat ja auch gewohnt in einer Villa, die der Mama gehört hat, wo er ihr Geld gegeben hat, dass sie ihm als Miete zurücküberwiesen hat. Naja, spannend. Gut, schauen wir zu einer anderen Geschichte vorher noch, nämlich zu der Wintersaison, die kommt.
Ja, news.of.at blickt schon in die kommende Wintersaison und zum Wintertourismus und schreibt... Titel Hoffnung mit kleinen Wermutstropfen. Die heimische Tourismusbranche, die rechnet heuer wieder mit einer starken Nachfrage nach Winterurlaub in Österreich und rechnet sogar mit einem leichten Plus. Alleine aus den 10 größten Herkunftsmärkten Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande und weitere planen laut einer Umfrage 16,5 Millionen Menschen ihren Winterurlaub heuer in Österreich zu verbringen. Wer einmal da war, kommt wieder, ist da so das Credo. Und mit bereits 116 Millionen Nächtigungen in dem letzten halben Jahr war das bisher schon der höchste Wert im heimischen Tourismus seit Beginn der Aufzeichnungen in den 70ern. Also das ist auch verrückt, 116 Millionen Nächtigungen zwischen Jänner und August eben des heurigen Jahres. Wahnsinn. Zwischen 40% und 60%, die da befragt wurden für diese Winterpotenzialstudie, finde ich auch ein schönes Wort, hätten Geld, Zeit und Lust auf Winterurlaub. Also über die Hälfte will die Wintersaison fix in Österreich verbringen. Und auch die steigenden Preise halten die meisten Leute nicht vom Winterurlaub ab, denn was auch schon mehr oder weniger fix ist und angekündigt wird, die Skitickets werden natürlich auch wieder teurer. Neue Rekorde werden da erwartet. Zum Beispiel die Preise für Tageskarten in manchen Skigebieten in Tirol und Vorarlberg sollen erstmals über 80 Euro klettern. Das ist ein Wahnsinn für eine Tageskarte. 80 Euro. Aber ja, dürfte die Leute nicht davon abhalten. Außerdem, was die Tourismusbranche auch freut, geben nur sehr wenige an, im kommenden Winterurlaub sparen zu wollen. Nur 12% planen, die Ausgaben zu reduzieren. Ist jetzt auch nicht wirklich viel. Und man könnte jetzt denken, okay, aber vielleicht mit Schneemangel, Klimawandel und dem Ganzen, wie funktioniert das überhaupt? Wollen da noch so viele Leute in Österreich Urlaub machen? Da gibt es vielleicht Regionen, wo noch mehr Schnee ist. Aber die Leute kommen ja nicht nur fürs Skifahren nach Österreich Winterurlaub machen. 40% geben an, auch andere Aktivitäten zu suchen oder eben gerne zu machen in Österreich. Rund 40% sind das eben. Und in den Regionen, die eben mit Schneemangel zu kämpfen haben, das ist auch der angesprochene Wermutstropfen in der Headline, die versuchen sich jetzt auf andere Sachen zu fokussieren, denn viele Leute suchen, wir haben das jetzt auch eigentlich vorher im Thema Jomo gehabt, Entschleunigung und Erholung. Mhm. Und deswegen wird da ganz groß auf Wellness gesetzt.
Ja, also ja. Man muss auch sagen, die Preise, wie immer, wenn alle sagen, ja, trotzdem, dann haben ja die Skigebiete recht mit den erhöhten Preisen. Wenn es genug Geld, wenn es alle zahlen und alle sagen, hey, super, da bin ich dabei, ja, das will ich mir leisten, dann ist der Preis ja insofern gerechtfertigt, wenn er immer noch Gewinn bringt.
Aber prinzipiell ist ja für die Jobs und für uns und für die Wirtschaftslage ja nicht schlecht, wenn so viele Leute nicht nach Österreich kommen.
Ja, wenn es so ist, machen. Gut für also, den bitte. Tourismus, für die Gastro, für alle gut und wichtig für die Hotellerie. Ja. Na dann, für Erfolg nicht in schlecht. Der Schönes kommenden Skifahren. Wintersaison. Und wie ich vorher gesagt habe, einer, der eben auch lange in der Villa von der Mama gewohnt hat, die ihr vielleicht gar nicht wirklich gehört hat. Vorsicht, gemeine Unterstellung, man weiß es nicht, unsere Vermutung, alles wichtig. Aber es geht ums Thema, wie lange wohnen denn welche zu Hause?
Jawohl, da gibt es eine Umfrage und zwar im Auftrag der Dating-App Parship in Österreich mit der Frage eben, wo leben eigentlich Personen, die keinen Partner haben? Möchte man meinen, naja, natürlich in ihrer eigenen Wohnung, wo sonst? Da fühlt man sich natürlich am geborgensten und da fühlt man sich wohl und sicher. Sehr spannend, was da rausgekommen ist, dass quasi nur, sage ich jetzt einmal, 62% aller österreichischen Singles alleine leben. Also nicht mit ihren Kindern zusammen, nicht in einer WG oder auch nicht, und das ist die Schlagzeile im Standard, die Hälfte der Singles unter 30 wohnt noch im Hotel Mama, also nicht im Elternhaus zu Hause.
Okay.
Da hat es noch dazu zu dieser Umfrage dann auch noch eine Erhebung gegeben einer Statistikbehörde europaweit. Und da ist rausgekommen, in Österreich lebt man im Schnitt etwa bis zum 25. Lebensjahr im Elternhaus. Die Frauen ziehen durchschnittlich ein bisschen früher aus, mit rund 24 Jahren, die Männer ein bisschen später mit rund 26 Jahren. Das ist sich europaweit angeschaut worden. Am frühesten verlassen die Menschen in Finnland das Elternhaus, im Schnitt mit 21 Jahren. Am längsten bleiben sie in Kroatien. Im Schnitt ist da das Auszugsalter 33 Jahre.
33?
Sehr arg ist, ja. Und ich muss aber sagen, ich verstehe das und ich kann mir vorstellen, das ist jetzt ganz die Frage auch, wo man herkommt. Ich bin ja absolutes Land- und Dorfkind. Und bei uns ist es schon auch üblich, dass man dann halt tendenziell vielleicht ein bisschen länger daheim bleibt. Nicht, weil man faul ist oder sich denkt, ich lasse mich da jetzt vor der Mama bekochen. Sondern weil man halt einfach schauen muss, wo gibt es in der Umgebung was Gescheites, was man sich dann halt als Single auch noch leisten kann. Da wären wir dann wieder bei dem Thema. Ich finde auch 25 im Schnitt für Österreich für mich jetzt nicht überraschend.
Nein, finde ich glaube ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob nicht nur ganz der Aspekt, dass man sich zu Hause gut gehen lässt und das Essen mit isst und die Wäsche wird
schon
gemacht
auch,
und
das mitspielt.
Ob das nicht auch ein Aspekt ist, Sarah, möchte ich jetzt mal in den Raum stellen.
Ja? In meiner Welt zumindest nicht.
Gar nicht. 0% war das gute Essen von der Mama ein Thema. Das wird sie sich aber nicht freuen, wenn sie es jetzt ausrichtet.
Ich weiß nicht, wie schlecht ich im Kochen bin, deswegen vielleicht doch.
Meinst du, alles ist besser
der Fokus sein?
Das sollte nicht, aber ich glaube, es spielt mit. Aber natürlich, ich glaube, dass das sich in den nächsten Jahren noch oder akut schon einfach erhöhen wird, vor allem allein wegen der Preisfrage.
Ja,
also wie bist du mit teilweise 20, 21, 22 schnell was leisten?
Mein Bruder ist jetzt gerade in der Situation.
Ja.
Und der sucht halt eine Wohnung, die er sich leisten kann, ohne dass er dann nichts anderes mehr machen kann. Und soll jetzt abwiegen. Was mache ich? Bleibe ich länger zu Hause oder gebe ich lieber mehr Geld aus und habe dann auch weniger Geld für andere Sachen?
Wenn es überhaupt eine Option ist. Das kommt immer darauf an. In Ausbildung ist es oft einfach keine Option.
Ja. Ja, ja, noch dazu.
Und dann sind sogar die WGs immer teilweise teurer, je nachdem, wo man halt ist und
also
sonst was. Aber
wenn es wegen der Ausbildung ist, überrascht mich rund 30 eigentlich wieder gar nicht, weil gerade so Studien wie, weiß ich nicht, Medizin oder ich habe es im Freundeskreis mit Psychologie, das dauert halt einfach an die 10 Jahre und du bist ja auch komplett eingesetzt. Du bist ja quasi, das ist ein Job, das ist ein Vollzeitjob, sonst
ja,
sind manche Studien, dann ist halt zu Hause leichter, ja.
Ja. Naja.
Die 886 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio886.at. 886!